Ist alles klar? Ja, es ist für mich ja eine neue Erfahrung, hier unten zu stehen, in einem fast leeren Raum. Da singen ein paar Mann vorne und man sieht auf dem großen Bild, sieht man die Geschwister. Und ich glaube, es waren sehr viele da. Ich meine, es wären mindestens zwei Rahmen voll gewesen und sogar noch ein paar drüber. Nicht? Natürlich mit den Telefonen und den Smartphones gerechnet. Wenn man dann aber rechnet, sagen wir mal, es waren 70 Einschaltungen mal zwei, dann wären das ja vielleicht 140 Menschen gewesen. Man weiß es nicht. Ja, aber das sind doch immerhin, hier auf diesem Bild sind es 5 mal 4, 20, 25.
40
Teilnehmer. Bitte? 40 Teilnehmer. Ach, da unten steht es, der zählt besser als ich. Wie viele Einschaltungen sind es? 40. Ja, mal 2 sind 80, das ist nicht schlecht, kann man sagen. Und es ist ja so, das sagt Gott schon dem Israeliten, sucht mich in den Tagen der Not. Und dann haben immer viele gerufen, sucht mich. Und dann will ich euch erretten und ihr sollt mich preisen, heißt es da. Diese Tage der Not haben mich schon immer wieder erinnert, als einen jetzt fast 83-jährigen Mann, bin ich so gut zu verstehen? Ja? Als ein 83-jähriger Mann an meine Kindheit, die objektiv gesehen mit größeren Gefahren besetzt war als unsere Zeit. Nämlich mit Krieg, mit Jagdbombern, mit Bombenangriffen. Auch in Bielstein sind sogar Bomben gefallen. Und Einquartierungen, einmal haben Einquartierungen von jungen Soldaten aus Russland uns alle mit Läusen versorgt. Wir hatten alle Läuse bekommen und unsere Tante Anna hatte größte Mühe, uns zu helfen, die Läuse wieder loszuwerden. Das waren noch leichter, aber es ist nicht gut, denn Läuse und andere Schädlinge, von denen die Soldaten geplagt waren, bringen auch ansteckende Krankheiten mit. Und da sind wir fast bei unserem Thema, nämlich auch bei dem Thema Pandemie. Es hat sehr viele pestartige Krankheiten in den letzten 2000 Jahren gegeben. Einige davon waren so schlimm, dass zwischen dem Angesteckten bis mit dem Ausbruch der Krankheit und dem Tod gerade mal 6 bis 8 Tage lagen. Das ist ja ganz schrecklich. Und man wusste nicht damals, wo kommt das her. Heute weiß man, dass zum Beispiel diese Pest von Läusen übertragen wurde. Und die Läuse kamen von den Ratten. Und weil die Ratten überall waren, da gab es dann eben auch diese ansteckenden Keule. Es gibt darüber sehr anschauliche, wirklich herzzerreißende Geschichten, die das berichten, so aus dem 14. Jahrhundert und so weiter. Es ist ganz vorsichtig. Also es gab dann, habe ich noch vor kurzem gelesen, eine Familie, die hatte sich vor der Pest retten wollen mit ihren Kindern und mit ihren Arbeitern, die sonst im Haus waren. Und sie haben sich einen tiefen Wald begeben, da eine Hütte gebaut mit allem, was man so brauchte. Und sie sind alle an der Pest gestorben. Und sie hatten damit zu tun, die Toten zu begraben. Und zum Schluss war ein kleiner Junge übrig und die Eltern. Und dann sind die Eltern gestorben und dann war der Junge alleine und er konnte die Eltern noch nicht einmal begraben. Wie sollte er das machen? Und da ist er aus dem Haus geflohen und ist weggewandert in den tiefen Wald hinein. Und so geht dann die Geschichte weiter, will ich nicht weiter erzählen. Aber die Erde ist voll Leid. Sie hat viel Leid gesehen. Und wir wollen auch an die Geschwister in Elsenhut denken. Die haben, wenn ich richtig rechne, 7 Corona-Fälle. Der Walter Greb und seine Frau sind schwer krank. Und ich glaube, die Kinder auch in Staffelbach. Und Drinhausen war auch krank und seine Frau auch in dieser Hinsicht. Und so gibt es überall. Und das schärft vielleicht unseren Blick für alle die in Not sind und in Angst. Und da kann ich direkt, ja, wie altväterliche Ermahnung, doch, wir wollen immer wieder deutlich machen, dass wir als Familie Gottes zueinander gehören und Acht haben in Liebe auf alle, die einsam sind, auf die Hilfe brauchen und vieles mehr, das muss ja nicht viel sein, aber um deutlich zu machen, wir gehören zusammen, einer trage des anderen Last und also erfüllet das Gesetz des Christus, sagt Paulus mal an einer Stelle. Das ist doch schön. Einer trage des anderen Last. Das ist so wichtig. Und wir leben in einer Welt, und das wird ja auch so deutlich in unserer Zeit, dass diese Welt von Menschen bewohnt ist, die überwiegend, jetzt spreche ich nur von hier, von Deutschland, gottlos sind. Ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Gottlos wird manchmal so als Schimpfwort bezeichnet, aber so meine ich das nicht, sondern die kennen Gott nicht, die leben wirklich ohne Gott. Und die sind vielfach in besonderer Weise von diesen Gefahren bedroht, einfach auch deshalb, die haben ja nichts anderes, keine Hoffnung über den Tod hinaus, sondern sterbe ich, ist alles vorbei. Kein Mallorca mehr. Kein Griechenlandurlaub, vielleicht wollte ich noch nach Südafrika oder nach Amerika. Alles vorbei. Ja, und da sagt der Herr den Jüngern mal in der Welt, habt ihr Drangsal. Manche übersetzen das auch mit Angst. Passt in diesem Falle besser. In der Welt habt ihr Angst, aber seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und wir werden in all den zu überwindern, in dem, der uns kräftigt. Hebräerbrief. Es stehen so viele mutmachende Verse, sodass wir im Vertrauen auf die Führung Gottes, was sie auch bringt in die Zukunft, wir wissen es nicht, aber im Vertrauen auf die Führung Gottes, guten Mutes, unseren Weg über diese Erde gehen dürfen. Allein oder zu zweien oder mit einer ganzen Familie. Jedes Mal sind die Herausforderungen, die Aufgaben andere. Wir können ja mit Dank zur Kenntnis nehmen, dass der Josias, dass es ihm so gut geht. Und wir können fühlen uns dadurch bestätigt. Es ist doch auch hier unter uns Geschwistern viel für den kleinen Josia gebetet worden. Und der Arzt hat gesagt, dass es ihm so gut ging, das sei unnormal. Das ist doch eine Ermutigung, ne? Dieser kleine Junge. Auch der Christian hat ja einen Adoptivsohn, der Janis ist verheiratet. Seiner lieben Frau, die haben das Zweite gekriegt und das Zweite ist eine Frühgeburt und die liegt im Kasten und es geht ihr auch nicht gut. Daran dürft ihr auch denken. Ich sage das mal so ganz freiwillig, das darf man sich von, wir müssen auch die Freiheit haben, unsere Not und unsere Ängste und unsere Sorgen mit anderen zu teilen. Einer trage des anderen Last. Wie sollen wir die Last eines anderen tragen, wenn wir nicht die Freimütigkeit haben, mir wird das und das ganz, ganz schwer, kannst du mich nicht mal besuchen. Einer trage des anderen Last. So nehme ich mir den Freiheit. Dieses 7-Monats-Kind, ich glaube knapp 7 Monate, es nimmt nicht mehr zu. Und das ist schlecht. Und es kommt so ein bisschen Blut aus dem Mund. Die Beruhigung, die wir haben, es liegt in einer ganz erstklassigen Universitätsklinik in Heidelberg. Aber ohne Beten ist nichts. Und das ist oft eine sehr, sehr persönliche Entscheidung. Und Aber über diesen Glauben, über dieses Vertrauen, das ist mein Thema. Und das macht sich fest an einem Text aus 1. Mose 12, es geht um Abraham. Erste Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ich lese sicher auch gerne die Geschichten des Alten Testaments. Sie sind so wunderbar bunt und auch so ohne Kommentare, sondern sie konzentrieren sich so auf das Ereignis. Aber ich bin auf Abraham deswegen gar nicht so gekommen, sondern ich bin auf diese Stelle gekommen, weil ich mich persönlich damit befasst habe, mal wieder, das ist bestimmt nicht das erste Mal, sicher sehr, was ist denn überhaupt Glauben? Und ich bin darauf gekommen, weil der Apostel Paulus mal im Römerbrief und im Hebräerbrief dann auch nochmal den Abraham so als ein leuchtendes Vorbild dahinstellt. Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Nun ist das mit dem Glauben ja so seine Sache. Wir haben auch den Mut und sollten auch den Mut haben, dass ich sage, ich habe mal wieder vor Zweifel. Das sind die Zweifel, die der Teufel schon der Eva gesagt hat. Damit hat das ganze Unglück angefangen, dass er die Eva zur Zweiflerin gemacht hat. Er sagt nämlich zu Eva, sollte Gott gesagt haben, sollte Gott. Man könnte sagen, der Teufel kannte den Konjunktiv, ja, die Möglichkeitsform. Damit sät er den Zweifel. Und dieser Zweifel begleitet alle Menschen mehr oder weniger. Ich habe meine Zweifel. Ich glaube schon, dass ich schon Jahrzehnte auf dem Weg bin. Aber diese Jahrzehnte, die ich auf dem Weg bin, habe ich auch meine Zweifel gehabt. So in dieser Form. Sollte Gott gesagt haben, ist das denn alles so? Ich bin durch eine schwere Zeit gegangen während meines Studiums. Da war die Hochblüte, man könnte sagen, des Unglaubens in der evangelischen Theologie. Und meine vier Studienfreunde, die ich hatte, waren alle mehr oder weniger Theologen. Zwei Volltheologen, der dritte, ein Theologen und Religionslehrer, das war der Kollege Bubenz an unserem Gymnasium. Und der katholische Volltheologe war der Bernd Heile Oche, auch Kollege hier. Und der dritte, der ist evangelischer Pfarrer geworden und war hinterher Leiter des, ich weiß nicht wie das heißt, evangelisches Studienseminar, glaube ich, in Bad Kreuznach. Also war ganz schön so auf der Stufenleiter, die es da gab, emporgerückt. Und wir haben uns unendlich viel über diese Themen unterhalten und das war oft ein ganz starkes Stück, denn es wurde in dieser Zeit auch von gerade in Deutschland von vielen Theologen gesagt, ja, das stimmt nicht und das stimmt nicht und das stimmt nicht, das ist nachträglich eingeschoben und so weiter und dann stellt sich ja die Frage, was soll man denn glauben? Aber dieses Glauben ist eigentlich nur ein Fürwahrhalten. Da geht es nur um das Fürwahrhalten. Stimmt das oder stimmt das nicht? Dahinter steht eine ganz andere, tiefere Frage. Kann ich dir vertrauen? Kann ich dir vertrauen? kann ich dem Wort vertrauen? Und da merken wir, dass es da gar nicht so sehr um das Fürwahrhalten geht, sondern es geht um etwas anderes. Und das ist bei Paulus in besonderer Weise deutlich. Der hat ja nun dieses Gewitter erlebt auf dem Weg nach Damaskus. Man kann sagen, eine Bekehrung unter Donner und Blitz. Er war blind, konnte nichts. Manche dachten schon, der ist tot und so weiter. Das war nun eine Gewaltbekehrung, wie das immer mal vorkommt. Nicht so unter Donner und Blitz, aber manche sind ja wie aus dem Feuer gerettet worden. Und das ist das eine. Aber das andere, darüber habe ich übrigens noch nie einen Vortrag gehört. Ich halte auch keinen darüber. Ich verweise nur mal darauf, dass der Paulus danach, das sagt er im Galaterbrief, nicht zu dem gegangen ist, hat sich das angehört und das angehört und das angehört. Da heißt es, er ging für 2 Jahre nach Arabien. Da hat er gar keinen gesehen. Das heißt, das war so ein richtiger Selbstfindungskurs. Ja? Und da hat er sich mit dem, was er glaubte, beschäftigt. Er hat sich darum bemüht, zu verstehen, was ihm da passiert ist. Und dann ist er erst zu den Brüdern gegangen. Und von dem Paulus hören wir, dass er sagte, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und für ihn ist Abraham der Glaubensheld, das große Vorbild. Und darüber möchte ich ein paar Dinge sagen. Habe ich mich beschäftigt, sind mir einige Dinge wertvoll geworden. Da habe ich gedacht, ach, das kannst du vielleicht bei Gelegenheit auch der Verena mal sagen. Das wird dich sicher interessieren. Wenn man sich das Alte Testament ansieht, all diese Geschichten, darauf hat mich übrigens der Klaus Schumacher noch mal hingewiesen, dass Gott bis Abraham da nur ganz wenig redet, wenig zu den Menschen redet. Er hat zu Adam und Eva gesprochen, zu Noah. Dazwischen weiß ich nicht, ich glaube nicht mehr. Und dann fängt die Geschichte Abrahams an. Und da heißt es nun, ja, wissen wir aus dem Alten Testament, dass Abraham mit seinem Vater und der väterlichen Familie von Ur in Chaldea, nicht direkt nach Auszug nach Palästina, sondern erst in nordwestliche Richtung, nach Haran. Und da war er mit Tara, seinem Vater, der Ruf. Es geschah in Haran, worin schon der Vater Abrahams Tara sich begeben hatte. Dort sprach Gott zu Abraham, zu Tara sprach er nicht. Das ist mir eben auch wichtig geworden. Es geht also nicht immer in der Reihenfolge. Erst der Opa, dann der Papa und dann der Sohn. Gott ist souverän und er spricht zu Abraham. Gehe aus deinem Lande. Aus deines Vaters Haus, aus deiner Verwandtschaft, in das Land, das ich dir zeigen werde. Daran knüpften sich für mich bestimmte Fragen. Die erste, was mir dann noch aufgefallen ist, Gott hat nicht zu dem Vater gesprochen. Gott wendet sich manchmal an die Jungen. Wie alt Abraham war, da wissen wir nicht. Er war sicher keine 18 mehr. War wahrscheinlich selbstständig, hatte Familie, Gruppe und so weiter und so weiter. Also, zu Tara sprach er nicht. Gott geht auf Abraham zu. Das wollen wir festhalten. Und dann habe ich gedacht, wie hat er wohl gesprochen? Wie hat Abraham das erlebt? Der hat da gearbeitet vielleicht bei seinen Herden und hat da vielleicht im Zelt gesessen oder was. Das berichtet die Bibel nicht. Was er inhaltlich sagte, wird uns mitgeteilt. Und das hat Gesicht, das sind ja ganz kurze Sätze. Wir wissen nicht, wie er spricht, die Bibel verschweigt das, aber inhaltlich sagt Gott einige klare Sätze. Er ist auch nicht ein Gott, ein Mann der vielen Worte, könnte man sagen, sondern er sagt, gehe aus deinem Lande und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen werde. Bis dahin. Das ist ein ganz gewichtiger Satz. Also, erstens, raus aus diesem Land, Haran. Das liegt im Zwei-Strom-Land, habe ich ja schon gesagt, so auf der Höhe, könnte man sagen, so ungefähr von Damaskus, so auf der Höhe, wenn man das sich auf der Karte ansieht. Aus deinem Lande. Wenn wir jetzt den Auftrag kriegten, gehe aus Deutschland raus, pack deine Sachen und flieg nach Neuseeland. Das sagt er aber noch nicht einmal. Sondern Gott sagt dann auch aus deinem Lande, aus deinem Lande. Gott wusste auch, was Heimat heißt. Und wahrscheinlich hat sich Abraham durchaus wohlgefühlt da. Aber er sagt, geh aus deinem Lande. Und dann sagt er, aus deines Vaters Hause. Das heißt ja so viel, lass alles zurück, was dich verwandtschaftlich bindet. Vielleicht lebte der Haran noch und seine Mutter und so, was so an Verwandtschaft da ist. Soll er alles hinter sich lassen? Brüdern, Schwestern, Nachbarn? Nein, zunächst einmal aus deines Vaters Haus, aus der engsten. Das heißt, das ist ja der engste Sozialverband, den wir kennen. Das ist übrigens auch der stabilste. Das verweist sich auch heute, in der heutigen Zeit so, wird das so ganz deutlich, dass die Familie ist im Gegensatz zum Nationalstaat oder etwa zur EG, wo sich keiner verantwortlich fühlt im Grunde, ist die Familie eine Schöpfung Gottes. Und das hält auch gerade in Notzeiten. Auch eine Kindheitserfahrung. Die Familie, die zwar so nur noch halb bestand, aber das sind die Ruheorte, die Gott dem Menschen in seiner Gnade gegeben hat. Und hier sagt er zu Abraham, gehe aus deiner Familie. Und dann sagt er, als wenn er das verstärken wollte, gehe aus deiner Verwandtschaft. Da wird der Kreis schon größer. Also auch das, was du kennst, die Nachbarn, den Bürgermeister womöglich, ne? Oder den Gesangsverein-Vorsitzenden oder was man so hat, ja? Waldwirtschaftsgemeinde oder was. Gehe aus deines Vaters Hause, aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen werde. Gehe aus deinem Lande war vielleicht die leichteste Aufforderung. Geh da raus. Das Land liegt offen vor dir. Es war ja nicht so dicht besiedelt wie heute. Aber diese Kreise soll er alle hinter sich, alles das soll er hinter sich lassen. Man hat wirklich den Eindruck, als wenn Gott ihm das geradezu schwer machen wollte. Als wenn er ihm sagen wollte, guck mal, wenn du jetzt mir gehorchst, dann lässt du erstens das hinter dir, zweitens das, drittens das, viertens das. Aber das kann doch nicht, das kann doch nicht das Ziel sein. Und Gott fügt dann hinzu, wo er hinziehen soll. In das Land, das ich dir zeigen soll. Er sagt also Gott, ich will dich, Gott sagt Abraham, ich will dich haben. Ich will dich auf den Weg bringen. Natürlich mit den Deinen, mit Frauen und Kindern und Gesinde, mit seinem ganzen Hausstand, kann man sagen. Er ist nicht als Einzelner mit einem Koffer gezogen, sondern das war auch schon wieder eine Familie. Es geht aus dem späteren ja hervor, der Eliezer war zum Beispiel dabei. Davon können wir ausgehen. Das soll er alles hinter sich lassen. Und dann sagt er, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und das ist ja auch in seinem Gewicht ganz bedeutend. Gott sagt nicht, geh da und dahin in die Stadt, in der Straße steht eine Wohnung für dich bereit und mit Hinterhof und so weiter, da kannst du dich niederlassen. Er sagt, Gott lässt das offen. Er sagt, Abraham, zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und da merken wir, was Paulus an diesem Abraham fasziniert. Der Abraham tut das alles. Er tut das. Abraham soll das alles hinter sich lassen. Gott sagt ihm natürlich noch, warte ab, ich zeige dir das Land noch, wo du hin willst. Aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Und das ist auch etwas, wo wirklich Abraham ein großer Glaubensheld für uns ist. In vielen Dingen müssen wir uns entscheiden und wissen nicht, sollen wir das machen oder sollen wir das machen oder das. Da dürfen wir erstens Gott fragen und dann dürfen wir uns auch entscheiden und sagen, Herr, du weißt, ich habe dir das vorgelesen. Ich entscheide mich mit Zittern und Zagen für diesen Weg. Und wenn du mir nichts hilfst, das ist schlecht. Das können große und kleine Entscheidungen sein. Soll ich es auf mich nehmen, das Kind in den Kindergarten oder in den Kindergarten zu stellen? In das Krankenhaus oder das Krankenhaus oder was? Oder soll die Oma in das Altenheim oder das? Das sind ja auch Lebensfragen. Oder soll ich die Stelle annehmen oder die nicht? Ich habe mal von jemandem gehört, der da in einer Firma gekommen ist, da verdiente er sehr viel Geld und er konnte auch viel machen und so weiter. Das war alles in Ordnung. Aber der Chef und seine Angehörigen fluchten von morgens bis abends und drückten sich immer ganz furchtbar aus. Ganz schrecklich. Also, das ist mir wörtlich nicht gesagt haben, aber so bewegt, wie der junge Mann mir das da erzählte, da dachte ich, ja, bist du da richtig? Bist du da richtig? Abraham vertraut Gott. Er verlässt sich auf Gott. Da dürfen wir auch auf dieses Wort verlassen mal gucken. Das ist ja ein merkwürdiges Wort. Ich verlasse mich auf dich, sagen wir leicht. Aber was Abraham von Abraham verlangt wird, ist auch, dass er die Seinen verlässt. Das hat ja einen doppelten Sinn, nicht? Wenn man sich verlässt auf jemanden, dann macht man sich ja innerlich irgendwie los. Man gibt sich so ein bisschen gefangen. Ich verlasse mich auf dich, dass du mir hilfst. Ich will morgen eine Reise machen, will von Ründerum mit der Bahn fahren. Ich verlasse mich auf dich, dass du morgen früh kommst und mich da eben zum Bahnhof kommst. Man gibt sich gewissermaßen gefangen in diese Situation. Und Gott und Abraham verlässt sich auf Gott. Er lässt sich innerlich los und er verlässt ihn. Ja, es gibt natürlich auch Dinge, die es ihm leicht gemacht haben, sich auf Gott zu verlassen. Das sind die Bilder wahrscheinlich gewesen, die es in diesen Städten alles gab. Die Völker waren ja alle irgendwie religiös. Und diese Religiosität, die sich aus diesen Menschen herausdampfte, will ich mal so sagen, die ergoss sich dann in Bilder. Die waren voller Idole, Götzenbilder. Das war in Babylon der Fall, in Ur, in Chaldea, natürlich in Haran und überall. Alles Götzenbilder. Voller Götzen. Das war ja auch später bei Paulus in Athen so. Da heißt es, der kam nach Athen. Athen war damals das, was vielleicht Paris in Europa ist. Athen, alle Welt guckte nach Athen, da waren die klügsten Köpfe, die waren geistig am weitesten, da ging es um Freiheit, ging um drunter und drüber und so weiter. Und als Paulus nach Athen kommt, da geriet er außer sich über die vielen Götzenbilder und hat gesagt, was sind die Menschen gebunden? Und dann hat er ja auf dem Areopag das Evangelium verkündigt. Und diese schlauen Politiker, Lokalpolitiker waren sie inzwischen ja geworden, waren ja unter römischer Oberherrschaft, wie alle anderen auch. Aber man hatte ihnen ihre Schlaumeierei gelassen. Und die saßen da im Areopag, ja, dann sprich du mal, neue Religion, ja, wir haben vielleicht noch ein Plätzchen für ein Altar irgendwo. Und Bildhauer haben wir auch genug, kannst du was machen. Und da verkündigt der den unbekannten Ort, den unbekannten Gott. Da fing die Masse der Zuhörer irgendwann an zu sagen, der ist bekloppt. Nur einer hat gesagt, das ist ja was. Er hatte das ja aufgehängt an dieser Geschichte, dass die Athener gesagt haben, es könnte ja sein, dass wir irgendeinen Gott nicht berücksichtigt haben und haben einen Altar mit Bildsäule geschaffen, da stand drauf, dem unbekannten Gott. Ja, also sozusagen wie eine Lebensversicherung, man kann ja nie wissen. Und diese Bilder faszinieren den Menschen. Die haben die Menschen in Haran fasziniert, überall und natürlich auch im Land Kanaan. Und das unterscheidet jetzt das Verhalten Abrahams von all dem Verhalten der Menschen. Die sahen da ein bunt angemalte Statue und da angemalte Statue. Die Propheten im Alten Testament, die bringen das mal auf den Punkt, die sagen, ihr macht euch Götter und dann liegt er vor den Dingen auf den Knien, die er selbst geschaffen hat. Ja, deswegen nennt man die Dinge auch Idole. Und das ist ein unausrottbares Verhalten im Menschen. Die gibt es heute in dieser visuellen Welt, in der wir leben, auch. Müssen wir leider sagen, dass vieles von dem, was auch in unserer Zeit mit irgendwie so einer leicht christlichen Soße übergossen worden sind, nichts anderes als diese Idole, die da so gesehen werden. Dagegen steht, gegen diese Beherrschung durch Götzen steht das Wort Gottes, gehe aus deinem Lande, gehe aus deinem Lande. Und das ist für uns dann auch eine ganz wichtige Sache. Alles das, was so an Idolen uns begegnet, vielleicht nicht mehr so in Form von Heiligenbildern, wie das früher war, obwohl, wenn man früher von Dranderhöhe nach Much fuhr, da konnte man sehen, dass man in einer katholischen Gegend war, das erste Heidenbild, der erste Heidenbild stand unten, wenn man die Straße von Dranderhöhe runterfuhr, nach Miebach, da stand das rechts am Wege. Es gibt da sicher Leute, fromme Leute, die haben in dem heiligen Bild mehr gesehen als ein Heilbild, haben das zum Anlass genommen, Gott zu suchen. Und das wollen wir ihnen auch nicht nehmen lassen, aber das ist nicht der Glaube, den die Bibel uns sagt. Und das Wichtige ist vor allen Dingen, was ist Glaube? Das ist jetzt für uns wieder die Ausgangsfrage. Was ist Glaube? Wodurch kennzeichnet sich der Glaube? Ist das ein Fürwahrhalten nur von irgendetwas? Fürwahrhalten ist natürlich wichtig. Aber ist es damit getan? Abraham zieht aus und das meint Paulus auch. Das ist der Glaube. Das heißt, der Glaube beweist sich in der Tat, im Lebenswandel, in der Lebensgestaltung. Das sehen wir ja eben auch bei Paulus. Da blieb es nicht bei der Donner- und Blitzbekehrung und dann ging das Leben wieder so normal weiter. Nein, bei dem Paulus war es nun ganz besonders stark, im Gegensatz zu unserem Leben in unserer Welt, dass er alles hinter sich ließ, dass sein Leben grundlegend geändert wurde. Ja, und ich möchte jetzt auch kein Gewicht, auch damit ein Missverständnis da geboren wird bei dem einen oder anderen. Es gibt ja auch die Purpurkrämerin Lydia, kann man in der Apostelgeschichte, das finde ich, das wird vielfach überlesen. Da heißt es einfach nur, der Herr tat ihr Herz auf. Lest euch die Stelle nochmal durch, die ist so rührend. Und dann kommt die Lydia zu den Aposteln und sagt, wenn ihr meint, dass ich gläubig bin, dann lade ich euch zum Abendessen ein. So ungefähr. Damit fing ihr Glaube an, dass sie die Brüder einlud zum Abendessen. Das finde ich so rührend. Es wird manchmal in unseren Kreisen auch manchmal so getan, als müsste da, wer weiß was, für ein Erdbeben mit. Natürlich, manche brauchen ein Erdbeben, manche aber nicht, gerade Kinder. Ja? Wenn Kinder von Herzen sagen, der Herr Jesus liebt mich und ich liebe ihn, dann dürfen wir das mit Dank annehmen. So wie bei der Purpurgräberin auch die Apostel das annahmen und sagen, natürlich, wir kommen gerne zu dir. So ist das eben. Gott redet manchmal so, aber so. Aber das im Lebenswandel, im Handeln bewährt sich der Glaube. Die ganze Lebensplanung wird dadurch geprägt. Das ist so wie mit einem Löschblatt. Ja, gibt es ja auch nicht mehr, weil wir keine Tinte mehr haben. Wenn man das Löschblatt in die Tinte hielt und man hatte ein gutes Löschblatt, es gab so dicke Löschblätter, die liebte ich, die waren auch so weich. Die waren wirklich gut, die späteren, die waren immer nur so ganz flach und glatt. Wenn man das so ein bisschen, so, sagen wir mal, so ein Tröpfchen Tinte auf der Bank hatte und steckte da rein, die Ecke vom Löschblatt, dann saugte sich das sofort voll. Und das ist für uns auch ein gutes Beispiel, wie wir als Christen, als bekehrte Menschen, als zu Gott bekehrte, sprechen, als Erlöste leben sollen. Wir sollen wie ein Löschblatt sein, und zwar die gute Tinte aufsaugen. Ja. Im Johannesevangelium, in Johannes 17, sagt der Herr, ich lese den etwas größeren Zusammenhang, da heißt es, 17, Vers 20, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit, also immer das Erste und dann das Zweite. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort, das Wort der Jünger also, an mich glauben, auf dass sie alle eins seien. Das ist die Tinte, die wir als Löschblatt aufsaugen müssen, das ist das Wort Gottes. Ich wollte eigentlich noch mehr dazu sagen, aber es ist 7:12, ich will Schluss machen. Aber wenn in unserem Leben das geschieht, dann können wir viel Vertrauen haben und wir werden auch viel Gutes erleben in der Erkenntnis seines Willens, in der Erkenntnis des Wortes. Ich habe gestern Morgen noch einen Vortrag von Roger Libby gehört im Fernsehen. Das ist ja unglaublich, wie der vollgesogen ist mit dem Wort Gottes, wie der die Propheten kennt und so weiter. Ist hoch erhebend. Wirklich erhebend und herzstärkend, den sich anzuhören, wenn man mal sagt, was könnte ich denn mal machen im Internet? Und möchte ich da empfehlen, wir müssen also der Bibel als oberste Autorität für unsere ganze Lebensführung machen. Die Bibel müssen wir dazu machen. Nicht in Wortklaubereien, es gibt ja auch so ein frommes Gerede, das nichts wert ist, sondern in Tat und Wahrheit. Das wollen wir uns alles wünschen und vor allen Dingen die Kraft, gib uns Kraft zu handeln, wie dein Wort uns weist, dass dich unser Wandel, unser Leben preist. Amen. Wir wollen noch beten. Ja, Herr, das dürfen wir auch noch einmal wiederholen. Gib uns Kraft zu handeln, wie dein Wort uns weißt. Und gib uns auch Mut in dieser Zeit der Mutlosigkeit. Wir dürfen auf dich sehen und werden erfreut von dir und dürfen anderen Menschen, die so verzagt sind um uns herum, diese Freude anbieten, daran teilzunehmen. Herr, und wir bitten dich, schenke uns deinen Frieden, schenke uns die Kraft, die wir brauchen. Wir dürfen auch darum bitten, dass du uns bewahrst vor diesen Ansteckungen, aber wir dürfen dich auch bitten, bewahre uns davor, uns selbst zu leben, sondern dass wir fragen, wie können wir auch in dieser Zeit nützlich sein für die Geschwister, aber auch nützlich sein für den unbekehrten Nachbarn, für die notleidende Frau im Altersheim oder was auch immer, was es ist, was es auch sein mag, oder die Mutter, die 4 Kinder hat oder weniger oder mehr und Rat und Hilfe braucht, dass dich unser Wandel, unser Leben preist. Herr, wir bitten dich darum und schenke uns guten Mut für die neue Woche. Wir preisen deinen Namen. Amen.